Fears we're on the brink of another global financial crisis.
Defended sovereignty from further Russian aggression.
Neue Hitzerekordung.
Climate crisis.
Das ist kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten.
Der Rohölpreis ist um rund ein Viertel gestiegen.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt. Mit Adam Tooze.
Viele Ressourcen auf dieser Welt sind endlich. Sonne ist es nicht. Tatsächlich ist Sonnenenergie die am schnellsten wachsende Energieform in der Geschichte der Menschheit. Laut einer Studie der Internationalen Energieagentur wird Solarenergie in den nächsten 5 Jahren rund 80% des weltweiten Zuwachses an erneuerbaren Energien ausmachen. Die Preise für Photovoltaik sind in den letzten Jahren massiv gesunken und ermöglichen es nun, privaten Haushalten und Unternehmen billigen Strom von der Sonne zu beziehen. Wir sehen diese Entwicklung besonders eindrucksvoll im Moment in Pakistan, aber auch in Nigeria und nicht zuletzt hier in Deutschland. In Fachkreisen wird von einer Energiewende von unten gesprochen. Welches Potenzial in ihr steckt und ob dieses Narrativ auch der weltweiten Klimabewegung neuen Aufschwung geben kann, darüber wollen wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zu Märkte, Mächte, Emissionen mit Adam Tooze, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung zu globaler Wirtschaft, Geopolitik und der Klimakrise. Mein Name ist Sarah Ribbert.
Und ich bin Jörg Haas.
Wie immer sprechen wir mit Adam Tooze, Publizist und Wirtschaftshistoriker aus New York. Hallo Adam.
Hallo.
Bevor wir einsteigen, möchten wir kurz das Thema unseres letzten Podcasts aufgreifen, sozusagen als Nachklapp, weil es da seither wichtige Entwicklungen gegeben hat. Es geht um Chinas Energiewende und seine Rolle in der internationalen Klimapolitik. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat sich per Videoschalte in die Vereinten Nationen in New York zugeschaltet und hat Chinas Klimaziel für 2035 verkündet.
Sei es an der Zeit, dass die Länder neue Klimaziele bekannt geben, so Chinas Staats- und Parteichef. China wird bis 2035 die gesamtwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen um 7-10% gegenüber dem Höchstwert senken und sich bemühen, bessere Ergebnisse zu erzielen.
Adam, was hat er da verkündet und wie ist das einzuschätzen?
Zunächst muss man sagen, China hat sich Klimaziele gesetzt und das ist ja die Fortbewegung und Entwicklung einer Linie, die jetzt 10 Jahre zurückgeht auf das Pariser Klimaabkommen, wo der entscheidende Durchbruch zu einer wirklich umfassenden globalen Klimapolitik gemacht wurde. Seit 15 ist China mit dabei, seit September 2020, also vor 5 Jahren, auch über Videoschalte während der Covid-Krise hat Xi Jinping zum ersten Mal eine Netto-Stabilisierung bis 2060 angekündigt. Und jetzt haben wir das erste nach dem Pariser Rhythmus angekündigte Nationally Determined Contribution, NDC. Und es ist, ja, es sind Zahlen, es ist aber, man muss sagen, bescheiden. Eine 7-10-prozentige Reduzierung im Vergleich zum Emissionshöchststand, wobei der noch nicht fest bestimmt ist. Einige westliche Analysten gehen davon aus, dass wir diesen Punkt bereits überschritten haben, vielleicht Anfang des Jahres. Als ich mit Kollegen in Beijing über den Sommer damit sprach, waren sie einigermaßen erstaunt darüber, dass wir so fest von dieser Meinung waren. Das jedenfalls der Ausgangspunkt. 30-prozentiger nicht fossiler Energieanteil am Gesamtenergieverbrauch, Ausbau der Wind- und Solarkapazität auf 3.600 Gigawatt. Es sind aktuell 1.200 Gigawatt, also eine Verdreifachung. Neue Energiefahrzeuge sollen bei Neuwagenverkäufen dominieren, tun sie bereits in vielen chinesischen Großstädten. Das Land ist aber riesig. Und Ausbau des nationalen Emissionshandels auf wichtige Sektoren, das war schon in den 2010er Jahren, 2017 wurde das zum ersten Mal angekündigt. Wie in Europa auch, lassen sie sich damit Zeit. Das europäische System, das berühmte ETS, das griff ja auch erst nach mehr als einem Jahrzehnt. Die Chinesen sind auf diesem Pfad. Insgesamt sind das nicht berauschende Zahlen. Wir haben ja sehr enthusiastisch über Chinas grüne Kapazität geredet. Und man hat das Gefühl, dass sie hier eher bescheidene Ziele ankündigen, um sie dann zu übererfüllen. Und zwar, man geht davon aus, dass sie sie massiv übererfüllen werden. angesichts der technologischen Entwicklung in China ist es enttäuschend, weil sich so viel verändert hat in den letzten 5 Jahren. Und da kommt, glaube ich, diese Taktik ins Spiel, dass die Chinesen eher lieber bescheidene Ziele angeben und sie dann übererfüllen. Sie haben ja angedeutet vormals, dass sie peaken, sagen wir mal, um 2030 herum oder vor 30. Und jetzt glauben sie, dass sie es schon 25 erreicht haben. Tendenz, denke ich, Übererfüllung in diesem Plan. Aber das sind so die Umrisse der chinesischen Ankündigung. Aber der Xi geht jetzt ins Detail. Ich meine, er nennt jetzt Zahlen, das Ganze ist griffig. Und das hat natürlich für den chinesischen Machtapparat dann, setzt das Impulse. Leider sind diese Impulse nicht besonders ambitioniert, muss man sagen.
Ja, nun ist ja die Frage in der politischen Ökonomie von China, wie das zu erklären ist, dass das Land sich eigentlich nicht mehr zutraut, als es aktuell leistet. Also wenn man so will, dass sie den aktuellen Ausbau von erneuerbaren Energien nicht fortschreiben, in der nach vorne projizieren, sondern dass es im Grunde das aktuelle Ausbautempo eher reduziert wird. Wie würdest du das erklären?
Es beeindruckt mich immer wieder, wenn ich mit höhergestellten chinesischen Gegenspielern mich unterhalte. Sie sind in ihrer Selbsteinschätzung bescheiden. Es ist erstaunlich, wie stark das rüberkommt. Und man mag denken, okay, das ist taktisch, sie wollen nicht überfordert werden. Es ist ein bisschen viel, jetzt auf einmal der Welthegemon zu sein. Okay, sie wollen sich nicht so viel vornehmen. Die Realität ist auch, dass sie genau wissen, dass das ein Riesenland ist mit wahnsinnig komplizierten sozialen, gesellschaftlichen Problemen und einige 100 Millionen Menschen, die immer noch auf einem sehr, sehr bescheidenen Niveau leben. Und sie wissen, dass sie unter ökonomischem Druck stehen im Moment. Und da kommen Forderungen in Sachen Grün und Klimastabilisierung nur schlecht rüber. Lokale Öko-Fragen, also Luftverschmutzung, ist ganz andere Sache. Da kann man ganz schnell mobilisieren. Aber eine abstrakte, globales Thema wie Klima ist eine ganz andere Sache. Und bisher hatten sie es ja leicht. Da sind sich, glaube ich, alle Experten zutiefst einig, dass bisher in China im Grunde alles Win-Win war. Du baust dein Kohlekraftwerk und dann baust du dein Solarfeld nebenbei und es gibt für beide Energiemarkt, es gibt für beide Nachfrage. Du musstest nie ein Nullsummenspiel betreiben und das eine gegen das andere aufrechnen. Du hattest auch Kapital in rauen Mengen, geringe Zinssätze, fast unbeliebige Investitionsgrenzen, 50% des BIPs, das sind die Investitionen, floss. Es war eine Situation der investiven Überfülle. Und was jetzt kommt, ist nicht nur von der Klimaseite, sondern auch von der ökonomischen Seite her die Frage, lohnt sich das? Und dann kommt auf einmal, wie du sagst, die politische Ökonomie ins Spiel. China hat auch Politik, man glaubt es nicht. Aber es ist also Diversität der Meinungen, das CCP selbst, also die Kommunistische Partei, ist ja ein Riesenorganismus, 130 Millionen Menschen über ein kontinentales Land verteilt. Und sie haben ein Kohlekompromissproblem, und zwar ein absolut riesiges. Ganz unmittelbar im Kohleabbau und der Verarbeitung rechnen wir mit 2,5 Millionen Mitarbeiterinnen. In der erweiterten, also in der Kohleverbrennung, in den Kohlekraftwerken nochmal 1 Million drauf, das sind 3,5. Dann rechnen wir im Allgemeinen mit einem Multiplikator von 1 oder etwas mehr. Das heißt, es kommen nochmal doppelt so viele Leute in der Lieferkette dazu. Unmittelbar von einem Kohleausstieg in China wären also so 7 bis 8 Millionen Menschen betroffen. Und ich meine, im Vergleich zu 1,4 Milliarden und dem riesigen Arbeitsmarkt ist das, könnte man sagen, wenig. Aber sagt das den Provinzbeamten in einer Kohleprovinz Chinas und da kriegst du eine ganz andere Antwort. Die stecken natürlich, das sind Netzwerke, das sind Klüngeleien, wie in jedem anderen rapide ausgebauten Industriestaat. Es ist eines der absolut größten politischen Herausforderungen für Xis Regime, diese Arbeit hinzubekommen. Und das chinesische Publikum ist im Moment hochsensibel. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland beachtet worden ist, aber es gab ja diesen chinesischen Vorschlag von dem Desaster der amerikanischen Immigrationspolitik, das Abschaffen des H-1Bs effektiv, Profit zu schlagen und talentierte ausländische technische Kräfte und Wissenschaftlerinnen nach China einzuladen. Und das löste im chinesischen Internet eine Empörungswelle aus, weil die Leute sagten, spinnt ihr, es gibt nicht genug Arbeitsplätze für chinesische junge Menschen aus dem Studium. Und die Idee, dass man da jetzt so leichtfertig sagt, okay, wir sägen, was weiß ich, in den nächsten 10 Jahren 3 Millionen Arbeitsplätze ab, Das läuft in China auch nicht ohne weiteres. Das letzte Mal in den 90er Jahren, als sie das gemacht haben, wissen wir aus clandestinen Quellen, sagen wir mal, dass sie es mit Aufständen zu tun hatten in dem Rostgürtel der Mao-Zeit. Das sind also wirklich handfeste Herausforderungen. Und das ist, glaube ich, Teil der Kalkulation, dass man dem Moment, und das sind ja nicht nur die Chinesen, die das machen, sondern dass man dem Moment des steilen Abstiegs, also wirklich die Haarnadelkurve, möglichst weit in die Zukunft verschiebt. A, weil man es nicht selbst machen möchte, und B, weil bis dahin dann die Kostenvorteile der Erneuerbaren möglicherweise noch besser sein werden, als sie es im Moment bereits sind. Das sind, glaube ich, die Überlegungen, die da im Hintergrund schwirren. Und vor allem sollte man immer wieder ansetzen, hier nicht exotisieren, nicht mit dem Orientalismus. China hat Politik, da geht's hart zur Sache. Und wenn wir glauben, dass wir mit dem Kohleausstieg ein Problem haben, dann sollen wir uns erstmal das Format des chinesischen Problems ansehen, um sich da wirklich ein Bild von zu machen. Das ist eine Riesenherausforderung.
Ich bin sicher, das Thema wird uns in Zukunft auch noch begleiten. Lass uns jetzt hier trotzdem einen Strich drunter ziehen und zum eigentlichen Thema unserer Folge heute kommen. Und da ist es ja sehr spannend, also der Think Tank Ember hat da kürzlich neue Zahlen veröffentlicht, als die ForscherInnen sich vor einem Jahr ungefähr die Handelsstatistiken von China, auch China spielt hierbei wieder indirekt eine Rolle, angeschaut haben, konnten sie ihren Augen kaum trauen, weil sie gesehen haben, es gab einen massiven Anstieg und gibt es auch immer noch der Exporte von Solarpanelen nach Pakistan. Und jetzt ist ja mittlerweile schon ein gutes Jahr vergangen. Adam, nimm uns da mal ein bisschen mit. Was ist die Background-Story? Wie ist es dazu gekommen? Was passiert vor Ort?
Ja, ich meine, Pakistan und China, das ist ja, die gehören ja zusammen. Die haben ja, man muss sich ja das nur auf der Karte ansehen. Die Dimension greift man ja als Europäer nicht unbedingt sofort. China ist Pakistans großer Förderer im Wettkampf mit Indien. Und China hat dieses Problem, in Anführungszeichen, der massiven Überkapazität in Solarpanels. Die haben ja die Kapazität, die Möglichkeit, 1200 Gigawatt an Photovoltaik-Panels im Jahr zu produzieren, also an neuer Kapazität. Es ist vollkommen unfassbar. Und davon können sie in einem Rekordjahr, ich meine, und das springt ja alle Maßstäbe, sagen wir mal 330 Millionen Gigawatt heimisch installieren. Ich meine, das können die Chinesen neu in einem Jahr installieren, aber da bleiben ja noch eine riesige Menge und das schwappt halt über in den globalen Markt. Und Pakistan ist der Partner, 250 Millionen Menschen, Riesenland, absolut riesiges Land, arm, krisengeschüttelt, vom Militär im Hintergrund geführt und energiearm, absolut energiearm. Ich habe es mal kurz angeschaut, Pakistans Stromkonsum pro Kopf ist, Deutschlands ist 11-mal größer als Pakistans. Also Pakistan braucht dringend Strom. Und jetzt haben die sich von diesen billigen chinesischen Panels viele geschnappt. Berechnungen gehen jetzt in die 20 Gigawatt Richtung. Wie viel dann ans Netz angeschlossen wird, ist eine andere Frage. Bisher mit wenig Batterien, bisher sind das wirklich die Panels, die dann zum Teil, wo das Strom dann auch in den Netz fließt, wo es dafür auch ein Entgelt gibt. Und das löst ein Riesenproblem für die pakistanische Gesellschaft. Denn der Strom ist unzuverlässig und der Strom ist vor allem abartig teuer. Vor allem auch seit der Krisenzeit, die sind ja in einem IWF-Programm, seit Covid, ich meine, das ist ja nicht ihr erstes. Und da die schauen, Weltbank und IWF schauen ganz genau auf die Utilities, auf die Stromprovider und gibt massiven Druck, dann die Stromkosten zu steigen. Und die Pakistanis steigen aus und kaufen sich die billigen Panels. Und das ist natürlich in gewisser Weise so eine Wunderwaffe. Das ist ein Zauberstab. Das ist unglaublich. Du kannst innerhalb eines Jahres für wenige Milliarden, was in diesen Verhältnissen wenig Geld ist, kannst du dir sagen, wir mal im pakistanischen Fall, denke ich, wir sind so bei 30% der bestehenden Stromkapazität dazu addieren in einem Jahr. Und dadurch entlastest du natürlich das gesamte volkswirtschaftliche, den Haushalt, weil du dann nicht mehr für teure Devisen Gas oder Öl importieren musst. Und das war ja ein kritischer Engpass für die Pakistanis, in der Zeit des globalen Paniks nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, wo die Deutschen dann munter sich ja jede LNG-Ladung gekauft haben, waren die Pakistanis mitleidend. Und jetzt kommen diese chinesischen Panels als als wirklich Gabe des Himmels in gewisser Weise. Und sie werden immer billiger. Und was wir neulich gehört haben von den Ember-Spezialisten, die ja wirklich super drauf sind, es fallen jetzt auch die Batteriepreise ganz schnell, sodass du modulare, recht deftige Batterieeinheiten einbauen kannst für Industrieanlagen. Und so wird das besonders interessant werden. Unter anderem, vielleicht für die fußballfaszinierten Menschen, es ist wichtig zu wissen, dass die allergrößte Überzahl der Welt, der Fußbälle in der Welt, in Pakistan produziert werden. Und die betreiben die, also die Fußballnähmaschinen, die gesamte Produktion von Fußbällen wird mittlerweile mit chinesischen Solarpanels betrieben.
Also man muss sich das wirklich vor Augen führen. Es gibt da jetzt Fotos, wo man sieht, wie ein Dorf aus der Luft fotografiert vor einem Jahr aussah und wie es jetzt aussieht. Und jegliches Haus, egal wie klein die Hütte ist, ist voll mit PV-Anlagen. Ne? Also das ist wirklich eine absolute Masse. Und das sind jetzt eben nicht primär die Großunternehmer, die das machen oder ne, riesige PV-Parks oder sowas, sondern das sind ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die sich das einfach auf ihr Dach setzen. Und ja. Da gab es auch eine lustige Anekdote, fand ich, die das auch nochmal verdeutlicht hat, welchen Stellenwert das mittlerweile hat, dass jetzt zum Teil auch als Mitgifte tatsächlich dann an so ein Brautpaar Solarpaneele geschenkt werden. Ne? Also, wo man denkt, ja, also faszinierend, dass mittlerweile dieses Technologische so einen hohen Stellenwert hat, dass man sagt, hey, das gebe ich euch mit für die Zukunft, weil das ist tatsächlich was, was ihr brauchen könnt.
Ja, und ich meine, Politiker vergeben sie umsonst. Das ist ja dieser südasiatische Populismus. In Indien läuft das eher über Cash-Zahlung, über das Handy. Und in Pakistan, in zwei der größten Bundesländer, werden Panels von der Regierung gewisserweise wohlfahrtsstaatlich verteilt an die Menschen. Einfach als billiger Zugang zu einigermaßen zuverlässiger Energie. Und ich meine, das hatten wir hatten ja auch diese Diskussion mit den pakistanischen Kollegen neulich. Und ich meine, was sie einem sagen, ist einfach, ihr versteht nicht die Hitze. Ihr versteht nicht, wie heiß es hier ist im Sommer. Es ist einfach nicht auszuhalten. Es geht nicht ohne AC. Wir können nicht ohne weiterleben. Ich meine, Spitzenwerte über 50 Grad, Nachttemperaturen in den 30ern. Also wirklich unglaubliche Zustände. Aber der Druck ist einfach massiv. Also auf der einen Seite von der Entwicklungsperspektive her, überhaupt Industriebetriebe betreiben zu können. Wasserpumpen zu betreiben, ist auch ganz kritisch in den ländlichen Gegenden. Aber eben einfach nur das schlichte Überleben. Und da ist es einfach, wirklich Manna from Heaven. Also wirklich ein Geschenk Gottes.
Und in dem Sinne natürlich auch sehr praktisch, dass die Photovoltaik dann den Strom liefert, wenn er gebraucht wird für die Kühlung. Ja, sozusagen ja. Mehr oder weniger weitgehend synchron mit dem Bedarf an Kühlung durch Klimaanlagen.
Kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat einen neuen Podcast.
Folge 1 im Böll-Podcast. Trumps Angriff auf die Wissenschaft und was das international auslöst.
Jetzt reinhören. Den Link gibt's in den Shownotes.
Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Story. Nun wollen wir uns vielleicht auch mit den Nebeneffekten von dieser an sich ja sehr positiven Geschichte auch befassen, nämlich mit den Auswirkungen, die diese Entwicklung hat für die bisherigen konventionellen Stromversorger, die Netzbetreiber und vielleicht auch für das Land insgesamt, also auf einer stärker Makroebene. Was sind da die Konsequenzen?
Ja, es ist eine wirklich komplexe Story. Also das Problem ist, dass in den 2010ern die Entwicklungshilfe, die Wirtschaftsberater, den Pakistan und den Pakistanis selbst absolut klar war, sie brauchen Strom. Und sie hatten wirklich ein chronisches Defizit. Und was sie gemacht haben, einigermaßen sinnvollerweise, ist, dass sie sich Geld geliehen haben von verschiedenen Quellen, Weltbank, von den Chinesen, um große Kraftwerke hinzustellen. 40 Gigawatt. Und das hat Milliarden gekostet. Und um Anreize zu bieten, hat man dann auch feste Preisverträge gemacht mit diesen Lieferanten. Und man muss natürlich auch Kapazität entlohnen, weil die steht und die muss dann auch bezahlt werden. Und man hat sich auf langfristige Verträge eingelassen. Und nun ist Pakistan Pakistan und das Ganze würde Sinn machen, wenn man in China ist in den 2000er und das Wachstum ist selbstverständlich. Aber in Pakistan gab es kein Wachstum. Aus ganz anderen Gründen. Politisches Versagen, makroökonomische Probleme, Entwicklungsprobleme, ihr Bildungssystem funktioniert nicht. Es kam also nicht die Nachfrage und dann kam Covid und dann kam eine Spirale der finanziellen Krise. Auf einmal hast du eine Situation, wo du ein nicht ausgelastetes Stromsystem hast, das sich nicht selbst finanzieren kann, wo du von außen von den Kreditoren, also von den Leuten, die die Anleihen gegeben haben, massiven Druck hast, um die Vertragsbedingungen zu erfüllen. Und Druck vom World Bank, IMF, um alle Subventionen zu kürzen im Energiebereich. Und dann steigen auf einmal ganz rapide die Tarife, die gewöhnliche Konsumenten bezahlen müssen. Wir reden von Verdoppelung, von Dreifachung. Für viele ärmere pakistanische Haushalte macht das auf einmal einen Großteil ihres Budgets aus.
Das müsst ihr erklären. Warum wird das teurer, der Strom?
Weil die Kapazität nicht ausgelastet wird. Man kann also den Strom nicht verkaufen und die Kapazität muss trotzdem bezahlt werden. Das heißt also, die Kapitalkosten fallen auf die Konsumenten und viele dieser Kraftwerke werden dann auch noch mit Gas zum Beispiel betrieben oder mit Kohle und der Preis davon steigt mit dem Energiepreisschock von 2022. Und das löst dann eine sogenannte Todesspirale aus, weil du dann diese Exit-Bemühungen hast der besser gestellten Pakistanis, die sagen, okay, also das ist jetzt verrückt, diese Energiepreise, dann kaufe ich mir doch viel lieber eine chinesische Solaranlage. Du verlierst dadurch noch weitere Konsumenten, ne? Und der Grundbestand an Konsumenten, die Kapitalkosten, die laufenden Kosten der überkapazitären fossilen Kraftwerke tragen, schrumpft, sodass dort der Preisdruck steigt. Und obwohl es wahr ist, dass diese Solarrevolution mittlerweile nicht nur die pakistanische Elite betrifft, sind in Pakistan die untere Hälfte der Bevölkerung wirklich bettelarm. Also wir reden hier über absolute Armut. Und die stehen dann vor einer wirklich fatalen Wahl. Entweder eine Solaroption ist keine Option, weil es teuer ist, es verlangt zu viel Kapital, die Leute haben gar kein Ersparnis. Und auf der anderen Seite, wenn du dir Strom vom Netz nimmst, dann bezahlst du diese absolut horrenden Preise, die getrieben werden, unter anderem von den Anleihen, die man aufgenommen hat, unter anderem auch mit Chinesen in den 2010er Jahren. Und jetzt stehst du absolut in der Klemme. Und man könnte das gewisserweise auch, wenn man es pointiert machen möchte, als gewisserweise das chinesische Problem, mit dem wir anfingen, gewisserweise die Stranded Assets, die riesigen Investitionen, die die Chinesen nach wie vor in Kohlekraftwerke machen, die zum Problem werden aufgrund des Siegeszuges des chinesischen Solarindustrie. Und das ist nicht nur ein Thema in China, wo es zumindest eine Energienachfrage gibt, sondern noch akuter in Pakistan, wo diese zugrunde liegende BIP-Wachstum einfach also bisher kaum eingetreten ist. Und das ist wirklich eine mittlerweile wirklich dramatische Situation. Ich habe mir jetzt die politische Berichterstattung aus Pakistan angesehen. Und über den Winter wurde das so akut, dieses Problem, auch noch politisch akut, dass gewisserweise die Oberschicht aussteigt, die Unterschicht dann diese Kapitalkosten tragen muss und diese langfristigen Verträge mitbezahlen muss, dass das pakistanische Militär und die Sicherheitsbehörden, mit denen bekanntlich nicht zu spaßen ist, sich eingeschaltet haben in die Verhandlungen mit den Energiefirmen, die in den 2010er Jahren diese lukrativen Verträge geschlossen haben. Und die fanden sich da auf einmal in einer Situation, wo sie eingeladen wurden zu einem Treffen und merken, oh wow, das Treffen findet jetzt auf dem Gelände von den pakistanischen Sicherheitsbehörden statt, also von dem berüchtigten Nachrichtendienst der Pakistanis, die in Afghanistan legendär unterwegs waren. Und auf einmal merkst du, okay, es geht jetzt nicht mehr, es geht wirklich ans Eingemachte. Und die Verträge sind dann auch revidiert worden, aber nicht so weitgehend, dass man wirklich, und das ist ja ein sich steigerndes Problem, je mehr dieser Solarboom ansteigt, desto mehr werden diese fossilen Anlagen notleidend. Und da kann man sich nur zu einem gewissen Grad mit handfester Gewaltandrohung wirklich retten. Und darum ging es. Also die Leute hatten Angst, dass sie ins Gefängnis verschwinden. Und wie hat die Welt reagiert? Weltbank und IWF haben protestiert, dass hier keine Vertragssicherheit mehr besteht. Und wie kann man Leute dazu einladen, über längere Frist große Investitionsprojekte in Pakistan zu tätigen, wenn der Vertrag in die Schieflage gerät und dann findest du dich bei den Sicherheitsbehörden. Das geht nicht an. Und die Weltbank und IWF haben formell protestiert an die pakistanische Regierung für diesen rüppigen Umgang. Das heißt also, das hier wird mit harten Bandagen ausgetragen und ausverhandelt.
Ich meine, ich habe diese Entwicklung der pakistanischen Kohleindustrie so ein bisschen als Beobachter und sozusagen in der Lektüre der entsprechenden Nachrichten verfolgt. Und sag mal, von ökologischer oder klimaorientierter Seite gab es natürlich auch schon in den 2015, 16, 17, 18er Jahren durchaus die Geschichte oder die Warnung vor sogenannten Stranded Assets. Also sozusagen, dass die Investitionen in neue Kohlekraftwerke ein finanziell riskantes Unternehmen ist. Und das hat damals halt niemand geglaubt, muss man auch sehen. Die entsprechenden Firmen haben da weiter investiert. Und jetzt wird das halt auch ein Stück weit diese Warnung an Wahrheit. Also ich habe nur so ein bisschen begrenzt Mitleid mit den Investoren.
Ich meine, mir geht es nicht um Mitleid, sondern mir geht es nur darum, ich meine, wie kriegt man ein funktionierendes Stromsystem hin?
Ja, klar, klar.
Und man sollte sich keiner, bisher ist Solar eine Lösung für die oberen 50%, und das löst dann diese Nebeneffekte aus. Der entscheidende Punkt ist auch der Unterschied zwischen Indien zum Beispiel, wo man ja viel auch die Kohlekraftwerke diskutiert, und Pakistan. Der Unterschied ist, die indische Wirtschaft wächst, sodass die Stromnachfrage da ist, sodass das Abschalten von Kohlekraftwerken in Indien nicht gewisserweise die gleiche Logik hat, denn Strombedarf ist da. Das Problem in Pakistan ist, dass bei diesen Preisen, die bisher angeboten ist, die Nachfrage einfach nicht da ist. Und dann hast du diese Überkapazitätsprobleme. Und dann ist es natürlich wirklich eine Zwangslage, in der dann diese fossilen Produzenten hineingeraten. Ich meine, es ist ja läppisch in gewisser Weise, sich über den CO2-Ausstoß der Pakistanis zu beschweren. Die haben ja praktisch keinen, weil sie ja kaum Strom verwenden. Es wäre natürlich besser, wenn sie keine Kohlekraftwerke gebaut hätten. Aber das Desaster ist, dass sie bisher überhaupt keine Entwicklungsdynamik vor sich haben. Es schien alles blockiert. Und wir reden über eine Viertelmilliarde Menschen. Also wir reden über einem Land von absolut strategischen Dimensionen. Wenn du eine kurze Liste machst von Ländern, die too big to fail sind, dann steht Pakistan absolut oben auf dieser Liste. Es ist zu strategisch, es ist zu entscheidend. Die kritische Frage hier ist, warum das Wachstum nicht kommt. Und dann kann man anschließend über den Energiemix reden. Klar, sollte man. Und klar, dass China jetzt wirklich die Lösung anbietet. Aber diese Kraftwerke, die sie bereits haben, die sollten absolut voll ausgenutzt werden.
Das, was du beschrieben hast, das nennt man ja im Fachterminus auch Utility Death Spiral, also ne, so eine Art Todesspirale, wo dann eben die Unternehmen es nicht rechtzeitig geschafft haben, ihr Angebot nachhaltig auszurichten, VerbraucherInnen selbstständig die Energieproduktion und auch den Verbrauch organisieren und letzten Endes dann diese Stranded Assets, die du ja beschrieben hast, dann generiert werden. Also das kann natürlich so in ganz vielen anderen Ländern auch passieren. Und jetzt bei Pakistan ist die Lage, glaube ich, nochmal dahingehend besonders, weil eben da natürlich zum Teil diese externen Faktoren noch sehr stark mit reinspielen, die du beschrieben hast, also diese IWF-Weltbank-Programme, die sehr stark Vorgaben machen, aber natürlich auch die extrem angespannte finanzielle Lage, hochverschuldet, ne, stark von Klimakrise betroffen und so weiter. Aber deshalb, also würde mich jetzt nochmal zum Abschluss vielleicht zum Thema Pakistan interessieren, also wie sehr, denkst du, ist das, was da gerade passiert, vergleichbar mit anderen Ländern? Also Indien klang jetzt schon mal kurz an, da ist es viel mehr von staatlicher Ebene vorangetrieben. Jetzt in Pakistan haben wir ja schon herausgearbeitet, es ist wirklich sehr stark von den BürgerInnen, das wurde in dem Sinne nicht geplant, sondern das ist einfach gekommen, primär durch die niedrigen Preise von den Paneelen. Also ist das was, was wir in anderen Ländern gerade auch sehen?
Ja, ich meine, da hilft es wirklich auch zu differenzieren. Die chinesische Solarwelle, die läuft und die läuft überall, aber in verschiedenen Kombinationen und in verschiedenen Kontexten. Also wir reden über pakistanische BürgerInnen, wir müssen wirklich, es ist ein armes Entwicklungsland, in dem die Hälfte der Bevölkerung mit Problemen des Analphabetismus, fundamentale Zulieferung von Dienstleistungen und so weiter, Probleme hat. Und das Faszinierende ist Pakistan, ist, dass sie in den 2010er Jahren versucht haben, ein auf Netz basiertes Utility-Modell auszubauen und dann gewisserweise in die grüne Welle hineinfahren. Ich meine, das ist ja für sie bezeichnet. Südafrika ist ein Fall, wo ein kohlebasiertes Netz aus dem Apartheid überliefert worden ist. Und das hat ähnliche Death-Spiral-Probleme wie Pakistan, aber das System ist 50 Jahre alt im südafrikanischen Fall. Nigeria ist ein faszinierender Fall, weil, ich komme immer wieder darauf zurück, Nigeria ist das Land der Generatoren. Also die Nigeria hat das höchste BIP pro Einheit der Netzverstromung. Also sie verbrauchen weniger Netzstrom als alle anderen Menschen der Welt, um $1 BIP zu erzeugen. Und sie tun das, indem sie Generatoren verwenden. Es ist natürlich ein ölreiches Land. Was die Nigerianer merken, ist, dass du mit chinesischen Solarpanels deine Elektrifizierung auf ein ganz anderes Niveau heben kannst. Und dadurch sparst du dir das teure Geld für die teuren Dieselimporte, sie haben sie importiert. Sie haben ja keine Raffinerie. Erst neulich haben sie eine Raffinerie. Du kannst also gewisserweise Petrostaat und Elektrostaat nebeneinander laufen lassen. Und zwar optimalisieren. In dem Sinne, dass du die Stromversorgung ausbaust, die noch nie zuvor, und dadurch Devisen sparst und deine Ölexporte maximieren, Ölimporte minimieren. Und das Gleiche sehen wir im Grunde auch jetzt im Golf. Eines der allergrößten Importeure von Solarpanels, man möchte es nicht glauben, aber es ist, liegt irgendwie nahe, ist Saudi-Arabien. Denn genau wie Jörg es meinte, wo viel Sonne scheint, wo es ungeheuer heiß ist, wo du absolut AC brauchst, stellst du deine Solarpanels hin, und die im Golf machen sie außen eine AC. Sie machen also eine solarbetriebene äußere Kühlung, die einfach in einem Kreislauf die Sonnenenergie erfasst und dann gewisserweise in Gärten zum Beispiel kalte Luft hineinpumpt, ohne unmittelbare negativen Effekte. Und das andere wirklich bestechende Beispiel davon ist Texas. In Amerika, also bekannt, berüchtigt als Hauptstadt gewisserweise der amerikanischen fossilen Industrie, absolut führend in der klassischen Ölindustrie, aber jetzt auch bei Shale. Und mittlerweile haben sie Kalifornien überholt im erneuerbaren Bereich, denn die Texaner sind nicht dumm. Und ich meine, Amerika ist anders, weil sie chinesische Panels nicht importieren. Alle anderen, auch die Europäer, importieren ja chinesische Panels bisher, Deutschland auch. Aber die Amerikaner importieren über Umweg chinesische Panels, in dem Sinne, dass sie aus anderen Quellen kommen, aber die Technik, die Investition ist hauptsächlich chinesisch. Und wenn du in diesem Panel-Sektor drin bist und da überlebst, dann ist klar, dass die Chinesen sowieso das Niveau vorgeben. Das heißt, die Amerikaner profitieren indirekt. Es ist ineffizient, es wäre besser, sich direkt in China die Panels zu holen, es wäre billiger. Aber sie können es aus politischen, sicherheitspolitischen Gründen all das nicht machen. Aber Texas genießt indirekt gewisserweise auch die Vorzüge dieses chinesischen Push. 1200 Gigawatt im Jahr an neuer Kapazität sind das, was wir nach, sagen wir mal, IEA-Vorhersagen brauchen, um bis 2015 in diesem Bereich zumindest Neutralität zu erreichen. Es gibt viele andere Probleme, die noch nicht gelöst sind, aber dieses Problem, wie wir billigen grünen Strom bekommen, das ist gelöst. Das ist historisch als Veränderung. Und es ist sehr, sehr schnell passiert. Also dieser absolut massive Ausbau wirklich erst in den letzten 5 Jahren.
Ja, ich meine, in diese Geschichte passt auch dieser neue Meilenstein, den die IEA, also die Internationale Energieagentur, verkündet hat, dass im ersten Halbjahr von des Jahres 2025, also des laufenden Jahres, mehr Strom durch erneuerbare Energien erzeugt wurde als durch Kohleenergie. Also das ist schon ein historischer Moment, den wir vielleicht auch hier kurz würdigen und feiern sollten.
Korken, Champagnerkorken sollten fliegen, ja.
Denke ich auch, sollten wenn wir das feiern, stoßen wir vielleicht auch auf die chinesische Solarindustrie an der Stelle an, die das ermöglicht hat. Und lass uns hoffen, dass wir diese 1200 Gigawatt auch mal irgendwann alle installieren.
Im Jahr, neu.
Ja, im Jahr, also.
Immer mehr, immer mehr. Ja, es gibt unglaubliche Dinge, die wir mit dieser billigen Energie machen könnten.
Falls ihr irgendwo noch einen Gartenzaun habt, den ihr vielleicht erneuern müsst, Solarpaneele sind inzwischen billiger als das Zaunmaterial. Oder falls ihr irgendwo noch einen Schuppen habt, packt Solarpaneele drauf. Es ist günstig und hilft uns allen. Ja, wir sollten vielleicht noch einen weiteren Punkt ansprechen, und zwar der Think Tank Ember, den wir heute schon mehrfach erwähnt haben, der hat ja auch versucht, auch damit eine neue Geschichte zu erzählen. Und zwar spricht der nicht von Klimaschutz, er spricht von einer Elektrotech-Revolution. Also die von billigen erneuerbaren Energien und billigen Speichern ermöglichte effiziente Elektrifizierung von praktisch allen Energieanwendungen, so als Horizont, als Perspektive, nicht nur das Stromnetz, sondern über das Stromnetz auch den Verkehr, die Heizung, die Industrie, die Elektrotech-Revolution. Adam, welche Rolle spielen solche Begriffe, solche Erzählungen auch im Investitionsverhalten des Kapitalismus? Macht es da Sinn, auch auf die Macht von solchen Narrativen zu setzen, um den Wandel voranzutreiben?
Ja, ich meine, dieser diskursive Wandel ist bezeichnend. Weg von Emissionen hin zur Elektrotech, weniger Klima, mehr billigen Strom. Es entspricht der Stimmung im Moment weltweit. Es geht in Pakistan, das hatten wir auch in dieser Diskussion. Niemand in Pakistan interessiert sich für das Klimaproblem vorrangig oder sehr, sehr wenig Menschen. Es geht in Pakistan darum, einem armen Land möglichst viel günstigen Strom zu bieten. Es geht nicht mal um Luftverschmutzung dort. Sie produzieren ja nicht genug Strom, um das zu einem allgemeinen Problem zu machen. Sie sind nicht Indien in diesem Sinne. Einzelne Städte in Pakistan sind sehr schwer verschmutzt, aber das ist kein nationales Problem. Und das ist bezeichnend, glaube ich, dass Ember diesen Wandel auch mitmacht. Das ist ein absolut tolle Outfit. Also immer wieder beziehen wir uns auf ihre Arbeit. Kann es nicht hoch genug empfehlen. Und da geht es, wie du es andeutest, immer um Narrative. Das Geldanlegen ist ja eine Sache des Kalküls. Aber das Einzige, was man wirklich kalkulieren kann, ist ja die Vergangenheit oder das, was unmittelbar geschieht. Aber die weite Zukunft, wo das wirklich große Geld gemacht werden wird, ist ja nicht in dieser Weise abzuschätzen. Und da muss man seine Überlegung, seine Vernunft, seine Ratio um Stories, um Geschichten herum organisieren. Und das ist, ich meine, das ist altbekannt. Es bringt ein Quäntchen Irrationalismus, möchte man fast sagen, oder Fantasie in die Finanzmärkte hinein. Aber es bewegt die Welt. Und das bezeichnendste Beispiel dafür im Moment ist natürlich KI. Das Hyperscaling treibt im Moment die amerikanische Wirtschaft. Wir glauben, dass rund 40-50% des amerikanischen Wachstums jetzt auf KI-Investitionen zurückzuführen sind. Und wir reden deshalb über, sagen wir mal, eine halbe Billion, also 500 Milliarden Dollar im Jahr, die dort investiert werden. Und das ist im Grunde eine storygetriebene Investitionswelle, ein Riesenhaus auf den Aktienmärkten. Fracking war auch nicht anders. Also die große amerikanische Energiegeschichte der 2010er Jahre, die das Gleichgewicht im Weltölmarkt vollkommen verändert hat und Amerika Ölunabhängigkeit gegeben hat und eben auch Gasförderung getrieben hat, die Kohle in Amerika massiv verdrängt hat. Die Klimapolitik der Demokraten ist ohne dieses Shale-Gas gar nicht zu denken. Auch das war Teil einer Story. Und über Jahre hinweg hat man riesige Verluste getragen, um diese Story, um diese Geschichte, um dieses Narrativ zu jagen. Und wenn es gelingt, und das in China ist es absolut massiv am Werk. Also diese Solarpanels, über die wir reden, das ist ja keine planwirtschaftliche Sache, sondern irgendjemand hat Anreize gesetzt und dann haben sich Tausende von chinesischen Unternehmen und Ingenieuren davon überzeugt, dass das die Zukunft ist und folgen dieser Geschichte dort. Und das sollte man also in seiner Macht nicht unterschätzen. Und da hat Ember, glaube ich, absolut recht, hier wirklich auf diese Elektrifizierungsschiene zu pochen und diese einfachen, modularen, allgemeinen Technologien wirklich in den Vordergrund zu stellen, die die Welt verändernd wirken können.
Du bemühst ja auch immer gerne eine historische Perspektive und ich finde jetzt bei diesem Thema hilft das auch, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, von welcher Dimension sprechen wir denn eigentlich hier, ne? Also wenn man jetzt zurückguckt, was waren irgendwie Momente der Transformation, angefangen irgendwie mit der Nutzung von Kohle, Dampfmaschine, Digitalisierung und so weiter, ne? Und jetzt eben zuletzt als neue Ära, in der wir sind, praktisch die Ära der Elektrifizierung, auch verbunden mit künstlicher Intelligenz. Und wenn man das einfach so versteht, dann, ne, glaube ich, holt man das, also hat das potenziell auch die Kraft, dass es einfach nochmal eine andere Erzählung mit dabei hat, als eben zu sagen, es ist rein diese Klimaerzählung. Wir müssen das jetzt machen, um eben der Klimakrise zu begegnen, sondern es ist auch einfach ein Moment des Fortschritts für alle in der Weltgeschichte. So.
Ja, ich meine, du hast absolut recht, aber man könnte es sagen, und Jörg belehrt mich immer darüber, dass ja im Grunde dieses Narrativ schon ein Vierteljahrhundert alt ist, mindestens vielleicht sogar 30 Jahre alt ist. Und diese grüne Modernisierungsschiene, das wirklich Dramatische in der Gegenwart, um wieder darauf zurückzukommen, sind diese 1200 Gigawatt Kapazität, die Chinesen hingestellt haben. Denn das ist nicht Fantasie, das ist überschüssige Realität. Da gibt es mehr Verringerungsmöglichkeit, als wir in der Lage sind zu verarbeiten. Und sie steht dort. Sie ist nicht in Zukunft, sondern ist konkret dort. Und das hat auch den etwas ökonomisch perversen Effekt. Und es geht ja letztendlich hier zum Teil auch um ökonomische Motive vorrangig, dass die Preise fallen. Das heißt, bei KI ist es ja anders, weil diese Nvidia-Chips, also diese wirklich hochgradigen KI-Chips, sind ja selten, haben Seltenheitswert und deren Preise steigen ständig. Und das potenziert die Investitionszahlen. Bei Solar ist es eher umgekehrt. Das heißt, wir kriegen ja immer mehr Bang für unser Buck, also immer mehr grünen Strom für weniger Geld. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich oft auf die chinesischen Produzentinnen zurückschlägt. Also es ist kein Sektor, in dem man viel Geld verdienen kann. Aber das sind ja die Paradoxien der gesellschaftlich-technologisch getriebenen Veränderung, wie wir sie, du hast vollkommen recht, aber man kann das einordnen in eine Story, die der Öffnung hin zu neuen Möglichkeiten, aber die Frage ist natürlich, ob das auch nicht hineinpasst in die Geschichte des technologiegetriebenen Kapitalismus, wie Marx sie seit den 1850er Jahren erzählt hat, nämlich diese Entwicklung ist voll Möglichkeiten und voll Leid und Ausbeutung und Zerstörung. Und nur wenn man diese tragische Dualität, diese Dialektik greift, umfasst man wirklich die Realität, wie sie sich hier abspielt. Denn wir sind tatsächlich in einer Situation, wo die bestehende Kapazität, mehr grünen Strom an Neueinbau zu liefern, als wir unmittelbar nötig haben für die grüne Energiewende, zu einem Endproblem wird. Ich meine, und das, da muss man sich doch wirklich an den Kopf fassen und fragen, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und wenn es hilft, diese grünen Narrative da hineinzuschieben, dann ist das die Arbeit des Reformismus, das ist die Arbeit der Sozialdemokratie, das ist die Arbeit, die sagt, okay, ja, das ist wirklich, das ist fucked up, also das können wir nicht ertragen. Also lass uns hier in den Raum dazwischen ein produktives Modernisierungsnarrativ hineinsetzen und das ist wirklich, wie du sagst, ist wirklich das, das hat, wir fangen jetzt nicht am Anfang an, das hat sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt, von den ersten Anfängen in Deutschland in den frühen 2000er Jahren hin zu Green Growth, Green Modernization, Green Economy, die Schlagwörter der 2010er Jahre. Und jetzt sind wir in einer Welt angekommen, wo wir wirklich auch Fakten schaffen können. Und zwar in also Dimensionen, die fast unfassbar sind. Also die Solarstromförderung weltweit ist, glaube ich, um 30% gestiegen im letzten Jahr weltweit. Ich meine, das ist unglaublich, dass das so geht. Bei einer solchen Steigerungsrate verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht sich das innerhalb eines Jahrzehnts. Das sind absolut radikale Perspektiven, die sich hier auftun.
Das Paradoxe ist ja, dass in dem Moment, in dem erneuerbare Energien und auch Speicher und so weiter billiger werden denn je zuvor, sozusagen der europäische Mut schwindet. Das ist ja verrückt, die europäische Ambition in Deutschland, Frau Reiche, das Ganze versucht abzubremsen, aber auch auf europäischer Ebene. Das ist schon ein bisschen bitter. Aber ja.
Aber ich glaube, deshalb ist halt auch Teil der Aufgabe, diese positiven Erzählungen wieder stärker in den Vordergrund zu stellen. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich mal so eine Podcast-Folge zu Pakistan anzuhören. Ich habe da jetzt vor kurzem eine Folge vom Volts-Podcast angehört. Und das ist wahnsinnig inspirierend, diesen Leuten, die das on the ground auch machen und im Land vorantreiben, denen mal zuzuhören. Also was für eine Energie da auf einmal hintersteckt, welche Hoffnung damit verbunden wird, auf einmal da irgendwie auf technologischen Fortschritt selber auch im ganz Kleinen setzen zu können. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, das jetzt auch ein bisschen stärker wieder rauszutragen. Also genauso wie diese Nachricht, Jörg, die du ja jetzt dann da genannt hattest, so dieses Jahr zum ersten Mal, die erste Hälfte des Jahres, mehr Strom aus Erneuerbaren produziert als Kohle. So, das kann man eigentlich nicht laut genug sagen. Und vielleicht ganz zuletzt in dieser Reihe von positiven Entwicklungen, wir haben gesagt, okay, dieses Narrativ ist zum Teil auch nicht ganz einfach, wenn man jetzt aus der Klimabewegung kommt, gerade wenn man eben sehr stark auf diese Technologie setzt, weil es eben auch sehr stark an den Kapitalismus gehängt ist. Aber was ich auch ganz inspirierend finde, ist Bill McKibben, der ist ja einer der führenden Köpfe der US-Klimabewegung und der hat jetzt ein neues Buch veröffentlicht, das heißt Here Comes the Sun, und er versucht jetzt im Prinzip in den USA on the ground, also mit viel Grassroot-Arbeit, eine Erzählung zu schaffen, eine positive Vision davon, wie man eben die Klimakrise auch lösen kann durch den Ausbau von erneuerbaren Energien, speziell durch die Kraft der Sonne. Und wir werden ihn jetzt demnächst auch mal in einer Online-Veranstaltung zu Besuch haben, wo er etwas mehr darüber erzählen wird. Deshalb, wenn euch das interessiert, tragt euch gerne auch in unseren Verteiler ein, dann kriegt ihr darüber die Infos. Aber ja, das sind, glaube ich, solche positiven Beispiele, wie man eben mit Themen, ne, oder auch Sonne, was ganz viele ja auch positiv und emotional verbinden, wie man damit auch diese Erzählung weiter vorantreiben kann.
Ja, damit sind wir auch schon ans Ende unseres heutigen Podcasts gelangt. Adam, dir wirklich ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch heute. Wir freuen uns schon auf das nächste Gespräch in einem Monat. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Like oder teilt ihn an eure Kontakte. Für Rückmeldungen und Ideen schreibt uns an die E-Mail mme@böll.de. Wir freuen uns über Post. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.